Dexit. Die EU sollte zerstört werden. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Unregierbarkeit. Die Welt steht Kopf und das nicht gerade seit gestern. Krieg ist Frieden, Eigentum ist Diebstahl, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Frauen können Penisse haben und Männer schwanger werden. Es scheint keine Idee mehr zu geben, die zu wahnwitzig wäre, als dass es nicht gleich eine ganze Gruppierung gäbe, die sie vertritt. In Anatomie des Staates von Murray Rothbard oder Was getan werden muss von Hans-Hermann Hoppe erklären uns die beiden libertären Ikonen, dass es die Hofintellektuellen sind, die für die Legitimation des Staates sorgen, auch wenn sie einräumen, dass die breite Masse an intellektuellen Themen tendenziell eher uninteressiert ist und es keiner großen Begeisterung für die Legitimation des Staates bedarf, sondern passive Resignation bereits ausreicht. Gerade unter Angela Merkel, und Olaf Scholz setzt diesen Kurs nahtlos fort, konnten wir in immer kürzeren Abständen beobachten, dass die Politikschauspieler eher wie Marionetten wirken, während die Hofintellektuellen sie in gewisse Richtungen drängen, deren Ideen dann mehr und mehr verwirklicht werden. Leider befinden wir uns alles andere als auf einem Marktplatz der offenen Ideen, auf dem gute Ideen angenommen und umgesetzt werden, während schlechte argumentativ zerlegt und verworfen werden. Stattdessen passiert eher das Gegenteil. Gute Ideen werden mit der Nazikeule niedergeknüppelt und schlechte Ideen werden als unvermeidbar präsentiert. Und während wir das feststellen, entfernt sich die Durchsetzung all jener Ideen immer weiter vom Bürger selbst. Bloß Historiker berichten heute noch über ein dezentralisiertes Deutschland vor 1871 und dessen Erfolge, zum Beispiel Gerd Habermann in Freiheit in Deutschland oder Philipp Bargus und Andreas Marquardt in Wir schaffen das alleine. Die reaktionären Kräfte der Nationalkonservativen dagegen blicken romantisierend auf den Nationalstaat zurück, während die international progressiven Kräfte sämtliche Entscheidungsfindungen auf die Europäische Union verlagern wollen. Das angestrebte Ziel der Europäischen Union sind die Vereinigten Staaten von Europa und die damit verbundene Aufgabe jedweder nationalen Souveränität. Dahingehend sollte sich niemand anderweitigen Illusionen hingeben. In Anbetracht des Schreckens des Ersten Weltkrieges bestanden diese Pläne bereits vor 100 Jahren in Anlehnung an die Vereinigten Staaten von Amerika und Oliver Janich hat uns in seinem Buch bereits 2013 mit Originalquellen vor der Zusammenarbeit von Kommunisten und Nationalsozialisten gewarnt. Nun klingt die Europäische Union in den Ohren des unvoreingenommenen Bürgers natürlich zunächst einmal nicht verkehrt. Nach dem Subsidiaritätsprinzip darf jeder Nationalstaat seine eigenen Gesetze erlassen und erst wenn unter den Nationalstaaten Uneinigkeit besteht, soll die Entscheidungsfindung auf die EU verlagert werden. Für den EU-Binnenmarkt soll der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital gewährleistet werden. Das klingt zunächst toll. Was gibt es daran auszusetzen? Ganz einfach. Für einen Supranationalstaat gilt dasselbe wie für einen Nationalstaat. Bei nahezu allen Entscheidungen über Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital existiert überhaupt keine Nachfrage nach einer Erlaubnis. Wahrer Freihandel ist ein Blatt Papier, auf dem steht: Schick du zu mir, was du möchtest, ich schicke zu dir, was ich möchte. Wer das größtmögliche Angebot an Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital in Anspruch nehmen möchte, der darf die Entscheidung darüber, welche Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital er nachfragt, nicht über die Gesetzgebungsinstitution laufen lassen. Aber wie so häufig ist es nicht der Regelfall, der darüber entscheidet, ob ein freier, unkontrollierter Austausch gut und richtig ist, sondern der Grenzfall. Sobald ich die abstrakten Begriffe Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital also konkretisiere, fangen vermutlich selbst unter Libertären die ein oder anderen Proteste an. Nehmen wir mal als Beispiel den freien Austausch von Heroin, Prostitution, Asylbewerbern und Monero. Sollte das frei verfügbar sein und untereinander frei ausgetauscht werden dürfen? Oder benötigen wir hier eine Kontrollinstanz, die uns vorschreibt, was wir dürfen und was nicht? Es ist eine gewaltige Selbstbeherrschung nötig, um die innere Stimme, die einem »Ich finde, du solltest nicht« ins Ohr flüstert, zum Schweigen zu bringen und die Frage der Eigentumsentscheidung dem argumentativen Diskurs darzulegen, statt sie dem Recht des Stärkeren zu überlassen. Das schaffen bisweilen nur wirklich überzeugte Libertäre, aber das Samenkorn libertären Denkens liegt, wenn auch oftmals unter einer gigantischen Menge etatistischer Propaganda begraben, im Kopf jedes Menschen. Als Kapitalist halte ich es für zielführender, eine Suchtklinik zu betreiben, statt einen Junkie auf Kosten des Steuerzahlers ins Gefängnis zu werfen. Den familienfeindlichen Sozialstaat abzuschaffen, statt Anreize für Prostitution zu setzen. Asylbewerber nur dann aufzunehmen, wenn eine konkrete Person für die Aufgenommenen bürgt. Und anonyme Zahlungen nur dann durchzuführen, wenn ich nachvollziehen kann, was ich hier tue. Aber all diese Grenzfälle würden nichtsdestotrotz einer strengen Einzelfallbegutachtung unterliegen, wogegen eine gesetzliche Entscheidung weit weg vom Bürger alle Betroffenen vor größere Probleme stellt. In der langen Geschichte der Eigentumsrechte, die de facto existiert, seit Menschen sesshaft geworden sind, war der Schutz vor Raub und Betrug immer das ausschlaggebende Element. Erst seit der Idee von Demokratie und Kommunismus sind wir so weit gekommen, dass die Mehrheit der Menschen tatsächlich glaubt, dass man Eigentum am besten schützen könnte, indem man es aushöhlt oder abschafft. Am ehesten nimmt dieser Gedanke Gestalt an, wenn er vor den Gefahren der Bedrohung von außen gestellt wird. Sämtliche Befürworter der Europäischen Union werden nicht müde, die EU als Friedensprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg hochzuhalten. Skeptiker merken dagegen an, dass die Erfindung der Atombombe Kriege im vergleichbarem Ausmaß absurd gemacht habe und dass Manpower seitdem nicht mehr die alles entscheidende Variable ist. Aber mit Speck fängt man Mäuse und mit Krieg fängt man Etatisten. Medial muss nur vor dem bösen Russen und dem besonders bösen Putin gewarnt werden, schon ist der Weg geebnet, Milliarden zusätzliche Steuergelder zu verlangen, um eine potenzielle Gefahr abzuwehren, ganz gleich wie realistisch sie sein mag oder auch nicht sein mag. Die Warnungen vor der Gefahr eines Krieges sind pures Gold für Journalisten. Denn der Trade-off zwischen Steuergeldern und der Gefahrenabwehr ist hier genauso offen wie bei Maßnahmen gegen eine Pandemie oder den Klimawandel. Auch die zweite Lüge der EU-Befürworter folgt meist auf dem Fuß, und zwar: Deutschland profitiert am meisten von der EU. Wer konkret mit Deutschland gemeint ist, wird nahezu immer bewusst weggelassen, denn das sind wohl primär Politiker und Großkonzerne, ganz sicher nicht der einfache Steuerzahler. Der Nettosteuerzahler ist grundsätzlich der Depp vom Dienst und darf aufrechterhalten, was der Nettosteuerempfänger so alles treibt. Zu Beginn von Demokratie und Industrialisierung waren allerdings auch noch 98% aller Menschen Nettosteuerzahler, während der Trend heutzutage schon lange in die Gegenrichtung geht. Ebenfalls besteht unsere Gesellschaft schon lange nicht mehr aus gering qualifizierten Fabrikarbeitern, sondern aus hochgradig spezialisierten Dienstleistern, die bei weitem nicht mehr so stark standortgebunden sind, wie das noch im 19. und 20. Jahrhundert der Fall gewesen ist. Die Nutznießer der EU sind demzufolge also auf der einen Seite der Bürgergeldempfänger, der keinerlei Qualifikation vorzuweisen hat und sich in der sozialen Hängematte ausruht, und auf der anderen Seite der Hedgefondsmanager, der Milliarden verzockt hat und durch Bailouts der Regierung auf Steuerzahlerkosten vor der Insolvenz bewahrt wird. Alles, was dazwischen liegt, mag diverse Gründe für einen Verbleib in den Grenzen der EU haben, aber ganz sicher keine monetären oder eigentümlichen. Die Nationalkonservativen der AfD oder anderer rechter europäischer Parteien sind weder in der Lage noch willens, diesen Trend aufzuhalten oder umzukehren. Nationalkonservative lieben die Abhängigkeit ihrer Bürger vom staatlichen Rentensystem, von Mindestlöhnen, Mietpreisbremsen, Subventionen, Sozialstaat, staatlichen Schulen, staatlichem Zentralbankgeld, direkten und indirekten Steuern und diverse weitere Aspekte, die aus Menschen willenlose Sklaven statt souveräne Individuen machen. Wer Freiheit und den Schutz seines Eigentums bei der AfD sucht, der trinkt auch Schnaps, wenn er Durst hat. Wer Freiheit bei den Grünen oder den Sozialdemokraten sucht, der trinkt gleich Zyankali. Es gibt nur zwei Wege, mehr Freiheit zu erreichen, den von oben und den von unten. Der von oben, der politische Weg, ist der der Sezession bzw. im Falle der EU der des Dexits. Der von unten ist der ökonomische Weg des Agorismus, der Gegenwirtschaft oder schlicht des zivilen Ungehorsams. So sehr ich mich auch gegen das Wählen an sich ausspreche, weil es einen Freifahrtsschein für Politiker darstellt, tun zu dürfen, was immer sie wollen, so freue ich mich dennoch über die Partei der Vernunft, PDV, die auf dem Wahlzettel zur Europawahl steht. Denn ein Kreuz bei ihr bedeutet, dass diese Partei jedes Gesetz aus der EU-Kommission ablehnen wird. Dennoch ist das für mich Formsache. Die Gesetze des Römischen Reiches galten teilweise noch Jahrhunderte nach dessen Untergang, aber die Praxis war längst eine andere. Das Erste, was unter dem langen Prozess der erleichterten Informationsverbreitung durch das Internet fallen wird und sich bereits im Verfall befindet, ist das Konzept des geistigen Eigentums. Danach folgt das Geld und sobald Bitcoin, Zentralbanken, Inflation, Konjunkturzyklus und Steuern verunmöglicht hat, werden Raub, Diebstahl und Enteignung durch eine parlamentarische Demokratie ein Relikt der Vergangenheit sein. Der Übergang wird alles andere als reibungslos verlaufen. Aber wenn ich in einer Hinsicht Vertrauen in die Deutschen habe, dann dahingehend, dass sie besser sein wollen als die Engländer. Daher kann ich nur jeden, der das Bedürfnis von Freiheit vor staatlicher Willkür in seinem Herzen trägt, dazu aufrufen, sich an Nigel Farage und seine UKIP zu erinnern und ihn übertrumpfen zu wollen. Mit dem Dexit wird die Europäische Union zerbrechen. Im Anschluss können wir uns dann der Beseitigung des Länderfinanzausgleichs und der innerdeutschen Sezession widmen. Lasst uns so am Ende unregierbar werden. Sie hörten einen Beitrag von Andreas Tank. Nachzulesen bei Eigentümlich Frei unter ef-magazin.de. Erfrischend libertär seit 1998. Besuchen Sie Eigentümlich Frei im Netz und abonnieren Sie den Telegram-Kanal. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.